Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 16. September 2024, ganz kurz vor 22 Uhr. In wenigen, Sekunden, muss man fast schon sagen, schließen dann auch die US-Börsen für heute ihre Tore. Und ich beginne natürlich gleich mit dem Überblick über den deutschen Markt, sodass wir dann auch die Schlusskurse der US-Börsen am Ende drin haben. Ja, bevor ich zum Markt komme, noch kurz auf das vergangene Wochenende zurückblickend. Da hatte ich ja am Freitag, dem 13., meinen Geburtstag, deswegen da ein bisschen weniger gemacht. Am Sonntag dann der Geburtstag von meinem Bruder. Und damit, ist diese Geburtstagsphase jetzt erst einmal wieder vorbei. Und ich hoffe sehr, dass ich vielleicht in den nächsten 2, 3 Wochen auch am Wochenende dazu komme, einen Podcast aufzunehmen, dann mit entsprechenden Themen. Und eines der Themen, was mich beispielsweise auch persönlich derzeit interessieren würde, wären Tabakaktien. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon halten würdet und welche Tabakaktien ihr dann auch gerne besprochen hättet. Ja, das dazu und dann noch kurz zum YouTube-Kanal. Mein Cutter ist jetzt aus dem Urlaub zurück. Wir hatten ja das Interview mit der Frau Professor Dr. Carina Lergenmüller, die ja dort auch interessante Werte wie Palantir beispielsweise besprochen hat. Das Video läuft ausgesprochen gut, muss man sagen, ist das erfolgreichste Video jetzt in letzter Zeit. Und insofern kann es durchaus passieren, dass wir jetzt in Zukunft da das ein oder andere Interview auf dem YouTube-Kanal noch einstreuen. Nichtsdestotrotz soll es auch wieder regelmäßige Videos von mir geben. Und mein Cutter ist, wie gesagt, jetzt gerade aus dem Urlaub zurück, hat deswegen noch den Schreibtisch voll. Deswegen werden wir es am morgigen Dienstag wahrscheinlich noch nicht schaffen, aber dann wahrscheinlich ab Donnerstag, das wäre dann der 19. September und da anschließend dann auch wieder regelmäßig nach Möglichkeit Dienstag und Donnerstag, wobei natürlich immer auch mal was dazwischen kommen kann. Ansonsten war ich ja auch bei SAP in Walldorf letzte Woche, am 6. September war das schon, also eine Woche genau vor meinem Geburtstag. Dort, muss man sagen, alles sehr professionell gewesen. Allerdings hätte ich mir ein paar mehr, wie soll man sagen, Insider-Informationen ist das falsche Wort, aber ein paar mehr Insights gewünscht. Das war dann doch, wie gesagt, sehr professionell alles abgearbeitet und man hat dort keine großen Geheimnisse erfahren. Generell, was ich aber mitnehmen konnte, SAP ist sehr, sehr gut aufgestellt und die Transformation in Richtung Cloud, die ist zwar in vollem Gange, aber noch lange nicht abgeschlossen und diese Transformation zur Cloud, die treibt auch das Wachstum weiterhin an. Das hat SAP dort ganz klar zu verstehen gegeben und generell muss man ja sagen, die Aktie ist ja auch eine der besten im DAX, wenn man sich anschaut. Heutiger Schlusskurs zwar mit einem kleinen Minus, aber immer noch über 200 Euro. Und da konnte man natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld mit dem Titel machen. Ja, und damit bin ich dann auch schon beim aktuellen Marktgeschehen und beginnen möchte ich trotzdem kurz in den USA. Jetzt aber nicht mit dem Aktienmarkt, sondern mit dem Anleihenmarkt dort. Und dort hat es zuletzt ganz interessante Entwicklungen gegeben. Zum einen natürlich die Renditen der Staatsanleihen, die gefallen sind. Wobei, da hatte ich ja letztens auch schon darauf hingewiesen, die Anomalie, dass man für längerfristige Geldanlage, also für 10-jährige US-Staatsanleihen, weniger Rendite, weniger Zinsen bekommen hat als für die kurzfristige, die ist mittlerweile vorbei. Man sieht das jetzt auch, die 2-jährigen Renditen, die stehen heute bei 3,56%. Die 10-Jährigen bei 3,62%, wobei man sagen muss, das ist natürlich immer noch ein sehr kleiner Abstand. Nichtsdestotrotz ist damit ein weiterer Rezessionsindikator auf Rot gedreht, zeigt also jetzt hohe Rezessionsgefahr an. Ähnlich wie zuvor schon die Same Rule oder Same Rule. Warum? Ja, weil eben die Arbeitslosigkeit in den USA zuletzt stark gestiegen ist. Das ist ja das, was die Same oder Same Rule doch genau beobachtet. Und bei den Renditen, da ist es so, dass immer, wenn eine Inversion der Zinsstrukturkurve auftritt, dass das erste Warnsignal ist, dass die Rezession dann aber meistens erst folgt, wenn sich das Ganze wieder normalisiert und dann dauert es meistens so 3, 4, 5, 6 Monate, bis eben die Rezession dann da ist. Und dementsprechend gab es dann auch beim CME FedWatch Tool zuletzt ganz interessante Entwicklungen. Wir hatten ja schon einmal Anfang August, als die Arbeitsmarktdaten sehr schlecht ausgefallen sind, hier die Erwartung, dass die Leitzinsen in den USA mindestens um 50 Basispunkte jetzt am 18. September gesenkt werden könnten. Teilweise wurde da sogar auf 75 Basispunkte in der ersten Panik spekuliert. Das hatte sich zuletzt aber gedreht und die Erwartungen lagen jetzt überwiegend eigentlich bei 25 Basispunkten. Und jetzt hat am letzten Freitag, dem 13. eben, das Wall Street Journal einen interessanten Artikel verfasst. Das Wall Street Journal, muss man wissen, gilt so ein bisschen als Sprachrohr der Federal Reserve und dort wurde ganz klar thematisiert, dass immer mehr US-Notenbanker sich vorstellen können, doch 50 Basispunkte zu machen. Und das hat jetzt eben auch massive Auswirkungen auf die Prediction auf Basis des CME FedWatch Tool. Denn jetzt geht mittlerweile die Mehrheit, 63%, also fast zwei Drittel, von einer 50 Basispunkte Zinssenkung am 18. September, also jetzt am Mittwoch, aus. Und nur noch 37% rechnen mit 25 Basispunkten. Das hat sich also deutlich gedreht. Dann für das Meeting am 6. 7. November mit der Zinsentscheidung am 7. November, da erwartet man dann eine weitere Leitzinssenkung. Wenn es jetzt 50 Basispunkte werden, dann da wahrscheinlich erst einmal nur 25. Zuvor hatte man es eher umgekehrt erwartet. Wobei man sagen muss, am 7. November ist die Federal Reserve auch etwas freier, was ihr Agieren angeht, weil dann eben die Wahl schon vorbei ist. Ich glaube, die findet am 5. November statt. Und am 18. Dezember, die letzte Zinsentscheidung des Jahres, da erwartet man den US-Leitzins dann nur noch bei 4 bis 4,25% von aktuell 5,25 bis 5,5%. Das heißt, bis dahin müsste der Leitzins um 1,25% sinken. Und das würde bedeuten, 50 Basispunkte eben am 18. September, 25 Basispunkte am 7. November und nochmal 50 Basispunkte zum Jahresende. Und das wäre dann auch besser im Einklang mit den Marktzinsen, wobei man sagen muss, die liegen immer noch deutlich drunter, denn hier die Referenz, die zweijährigen US-Renditen, hatte ich ja eben gesagt, liegen bei 3,56%. Und wenn der US-Leitzins dann zum Jahresende bei 4 bis 4,25, die Amis mitteln das immer, bei 4,13 liegen würde, wäre es eigentlich immer noch ein halbes Prozent zu hoch. Also insofern besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Zinsen jetzt in den nächsten Wochen auch noch schneller und noch stärker sinken. Das gilt natürlich insbesondere dann, wenn eine US-Rezession am Horizont wahrscheinlicher werden sollte und in Stein gemeißelt ist da dementsprechend nichts. Und das sollte man dementsprechend dann auch genau beobachten, was ich ja auch immer tue. Übrigens in dem Zusammenhang auch noch ein Blick auf die Trueflation, Real-Time-Inflationsrate für die USA. Dort sagt das Trueflation-Tool, dass die Real-Time-Inflation in den USA nur noch bei 1,11% liegen würde, im Tief sogar schon, glaube ich, 1,07%. Und wenn das natürlich einigermaßen passen würde, dann müsste man sagen, die Federal Reserve ist ohnehin viel zu spät dran mit ihren Zinssenkungen, was ich ja ohnehin hier auch schon öfter mal gesagt habe, denn sie hätte viel früher beginnen müssen, hätte ja oder zuletzt aggressiver schon sein müssen. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass die US-Notenbank mit ihrem nicht ganz idealen Handeln auf der Zinssenkungsseite, nachdem man zuvor die Zinserhöhung ja gut gemanagt hat, dass man hier vielleicht zumindest eine milde US-Rezession ja quasi provoziert. Und wenn das eben der Fall wäre, dann müsste man schauen, was die Aktienmärkte eben daraus machen. Für sie ist derzeit aus meiner Sicht ja das Wachstum der US-Wirtschaft wichtiger als die Zinsfantasie, wenngleich man sagen muss, wenn man natürlich jetzt sieht, okay, das geht zwar so in Richtung Nullwachstum oder vielleicht schlittern wir auch in eine Rezession, aber die bleibt doch sehr mild, weil die Fed eben schon gegensteuert, dann könnte es trotzdem sein, dass die Marktteilnehmer dahin durchschauen und es deswegen nicht so eine große Korrektur bedarf, wie wir das beispielsweise im Jahr 2022 ja gesehen hatten. Ja, und damit jetzt zum deutschen Markt und hier zum DAX. Und der ist derzeit wirklich relativ stark, muss man sagen, dafür, dass ja doch jeden Tag neue Hiobsbotschaften kommen. Letzte Woche ja Volkswagen, denen es jetzt auch nicht gut geht. Und nichtsdestotrotz, der DAX heute zwar mit einem Minus, aber wirklich marginal und nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Stand. Am Ende waren es 66,29 Punkte, die es nach unten ging, oder 0,35% auf 18.633,11. Nachbörslich muss man aber auch sagen, wirft der DAX dann sogar 80, 90 Punkte höher getaxt, über 18.700. Und insofern, ja, wenn es jetzt bei dem bleibt, was wir gerade im späten Handel in den USA wieder gesehen haben, wo sich die Märkte dann auch wieder deutlich erholen konnten, dann besteht nach wie vor die Möglichkeit für den DAX, dass er über die Marke von 19.000 noch in diesem Jahr nach oben ausbricht und wir dann vielleicht im Zuge einer Jahresendrallye in Richtung 20.000 oder vielleicht sogar 20.500 Punkte laufen. Ob es für die 21.000 reicht, muss man dann letztlich sehen. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Prentec, von Sartorius und von Infineon. Prentec, muss man sagen, zuletzt zunächst mal deutlich nach unten korrigiert, was hier auch wohl angebracht war, und läuft jetzt seit einigen Wochen mehr oder weniger seitwärts auf der Unterseite, ja, so ein bisschen unterstützt im Bereich 62 Euro, auf der Oberseite aber ganz klar auch ein Deckel drauf, so im Bereich 66, 67 Euro, und in dieser Seitwärtsrange, da läuft die Aktie, nachdem sie zuvor von knapp unter 90 eben deutlich gefallen war. Die Geschäfte hier laufen so lala. Es ist nicht grottenschlecht, aber es könnte definitiv auch besser sein. Und ja, man hängt natürlich so ein bisschen auch an der Chemieindustrie, an der Pharmabranche und so weiter. Und dementsprechend, ja, zuletzt der Aktienkursverlauf erklärbar. Und derzeit gibt es auch wenig Fantasie, dass es da deutlich nach oben gehen könnte. Ich denke, die Aktie bleibt in einer Seitwärtsrange. Beziehungsweise, wenn es ganz dumm läuft, fällt sie vielleicht sogar auf der Unterseite nochmal heraus, generiert ein frisches Verkaufssignal und könnte dann vielleicht sogar nochmal Richtung 50 Euro abtauchen. Dann aber wäre sie irgendwann wahrscheinlich auch günstig genug, dass man sie mal einsammeln kann. Sartorius hingegen, ja, zuletzt wieder so ein bisschen auf Kurs gekommen. Die Aktie ja nach mehreren Gewinnwarnungen völlig verprügelt. Im Tief hatten wir hier Kurse um 200 Euro. Zwischenzeitlich dann deutliche Kurserholung. Aber charttechnisch muss man auch sagen, hier der Ausbruch zuletzt nicht geglückt. Die Aktie hätte nachhaltig über 250, besser sogar 255 Euro steigen müssen. Da ist sie aber dann letztendlich gescheitert und zurückgefallen. Prinzipiell ist das aber auch kein Beinbruch, muss man sagen. Die negativen Nachrichten sollten hier weitestgehend im Kurs drin sein. Der CEO hat ja seinen Abgang verkündet nach mehr als 25 Jahren. Generell auf der einen Seite schade, zumal er sehr erfolgreich dort gewirkt hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, zuletzt, ich glaube, 3 Gewinnwarnungen am Stück. Das war dann vielleicht auch eine zu viel. Und generell, ich hatte das in der Vergangenheit beispielsweise auch schon bei iRobot kritisiert. Da hatten wir auch einen Vorstandschef, der schon in den 1990er Jahren zum Unternehmen gekommen war und ja über 30 Jahre letztendlich dann sogar da war. Und irgendwann, ja, Kontinuität hin oder her, braucht man auch mal frisches Blut. Und insofern glaube ich, dass dieser Abgang des CEO gar nicht so schlecht ist, um hier eben ein neues Potenzial dann auch freizusetzen. Natürlich muss man sehen, wer seinen Nachfolger wirft. Natürlich wirft man ihm am Ende auch eine Träne nachweinen, weil er eben langfristig einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ich möchte das auch gar nicht kleinreden. Aber wie gesagt, nach mehr als 25 Jahren ist vielleicht auch mal Zeit für einen Wechsel. Und jetzt muss man schauen, dass man einen guten Nachfolger findet und der das Unternehmen dann ähnlich gut führt, wie das eben der scheidende CEO in den vergangenen Jahren die meiste Zeit zumindest getan hat. Man muss auch sagen, es ist nicht alles seine Schuld, was zuerst schiefgelaufen ist. Wir hatten halt Corona und dadurch massive Verzerrungen, gerade bei solchen Laborausrüstern. Da sind die Geschäfte kurzfristig geboomt und anschließend dann wieder ja deutlich zurückgefallen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich beispielsweise einen Thermo Fisher Scientific in den USA anschaut, die ja nahezu Allzeithoch derzeit notiert, dann hat das Management doch auch einen etwas besseren Job eben gemacht. Ja, und der Tagesverlierer heute im DAX, die Aktie von Infineon. Chipwerte zuletzt generell unter Druck, der SOX ja auch deutlich korrigiert. Und ja, Infineon gehört für mich jetzt ohnehin nicht zu den Premium-Chip-Werten. Generell habe ich teilweise nicht verstanden, wo die Aktie hingelaufen war. War da immer ein bisschen kritisch, gerade als da auch Kurse von um die 40 Euro aufgeschieden sind. Zuletzt ging es deutlich nach unten. Man muss sagen, das Problem von Infineon ist, die werden zwar immer als Chip-Unternehmen wahrgenommen und sind sie prinzipiell auch noch, aber ihre Chips liefern sie eben vorwiegend in die Autoindustrie und damit sind sie sozusagen auch ein Automobilzulieferer. Und denen geht es natürlich aktuell nicht gut, gerade wenn man die deutschen Autobauer beliefert. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Infineon noch tiefer taucht. Aktuell geht es halt um die Marke von etwa 30 Euro. Da ist sie schon ein bisschen drunter gefallen, noch nicht nachhaltig, so 28 bis 30 Euro. Da liegt eine Unterstützungszone. Wenn die gehalten werden kann, kann die Aktie auch wieder nach oben starten. Wobei ich die alten Höchstkurse so schnell nicht sehe und in steigende Kurse eher auch verkaufen würde, muss ich ganz klar hier so sagen, würde ich Gewinne mitnehmen. Auf der Unterseite, wenn es unter die 28 geht, kann es relativ kritisch werden. Da kann es sehr schnell Richtung 24 und vielleicht letztlich sogar Richtung 20 Euro gehen. Also aktuell mehr Risiken als Chancen bei Infineon und dementsprechend muss man die Aktie definitiv nicht mehr haben. Ja, dann die Gewinnerseite, Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement. Zuletzt teilweise auch deutlich nach unten nochmal korrigiert in Richtung 85 Euro, hat sich dann aber wieder sehr schnell berappelt und generell muss man sagen, das Chartbild war aufgrund dieser heftigen Korrektur, die es zwischenzeitlich mal gegeben hat, ein bisschen angeknackst, aber noch nicht kaputt. Und nachdem sich die Aktie dann schnell wieder über 90 Euro erholen konnte und das jetzt auch zu halten scheint, ist jetzt erstmal wieder alles in Ordnung. Die Aktie kann durchaus relativ zügig wieder in Richtung 100 Euro steigen. Um aber frische Kaufsignale zu liefern, müsste sie über 105 klettern. Dann hätten wir Kaufsignale mit Kursziel 125. Solange das nicht der Fall ist, sind so Kurse 103, 102, 103 Euro das höchste der Gefühle kurzfristig. Wie gesagt, ab 105 dann frische Kaufsignale unter die letzten Tiefs, die so im Bereich 85 lagen, sollte sie allerdings nicht fallen, sonst würde sich das Chartbild auch zuziehen. Dann der zweitgrößte Gewinner im DAX heute, die Aktie von Infineon, wollte ich schon sagen, von E.ON. Und das ist ja auch eine Aktie, die in den letzten Jahren einiges hinter sich hatte. Damals nach Fukushima natürlich abgestürzt, dann hat man zwischenzeitlich ja den deutschen Markt neu geordnet. Man ist jetzt mehr oder weniger bei E.ON nur noch für die Netze zuständig, wohingegen die Stromproduktion, die man früher hatte, hat man weitestgehend an RWE abgegeben, teilt sich das Ganze so ein bisschen auf. Und generell muss man sagen, nachdem die Aktie viele Jahre lang ja ein Underperformer war und teilweise sehr, sehr tief gestürzt war, allerdings trotzdem ein guter Dividendenzahler, das muss man auch an dieser Stelle betonen, sieht es zuletzt deutlich besser aus. Wenn man sich anschaut, im Jahr 2022, so im Oktober im Tief, war die Aktie noch im Bereich von 7,50 Euro. Mittlerweile stehen wir bei 13,70 Euro, hat sich also in den letzten, ja, nicht ganz 3 Jahren fast verdoppelt. Hinzu kommen die Dividenden, dann hat man mehr als eine Verdopplung im Depot und ich gehe davon aus, dass da mittelfristig auch noch mehr geht, dass die Aktie noch weiteres Kurspotenzial hat, insbesondere weil die Chartstrukturen auch sehr bullig aussehen. Zuletzt mit dem Ausbruch über die Marke von 12,50 haben wir Kaufsignale Richtung 15 Euro generiert. Das wäre dann von den Tiefskursen aus auch vom Kurs her eine Verdopplung. Und alles in allem sieht E.ON derzeit gut aus. Lange Zeit war es ja so, dass alle immer gesagt haben, ja, E.ON ist zu günstig, E.ON muss man kaufen. RWE bin ich skeptisch. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe immer gesagt, ja, RWE, die würde ich bevorzugen. Das war auch richtig. Jetzt habe ich vor einiger Zeit, ist schon ein paar Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr her, gesagt, dass ich E.ON jetzt bevorzugen würde. Und seitdem läuft es auch tatsächlich bei E.ON besser. Also der Switch kam da von mir auch richtig. Und ein bisschen stolz kann man darauf sein. Auf der anderen Seite, ja, es hätte auch schief gehen können. Man weiß es vorher nie. Aber Fakt ist, ich finde E.ON nach wie vor relativ günstig. Und wer die Aktie hat, sollte sie aus meiner Sicht halten. Ja, und dann Zalando. Zuletzt ja oft besprochen, weil sie oft auf den Gewinner- oder Verliererlisten war, läuft aktuell in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite gestützt im Bereich so 20, 50, 21, auf der Oberseite gedeckelt, spätestens so im Bereich 25, da hatte ich zuletzt mehrfach darauf hingewiesen und ja, die Aktie muss entweder nachhaltig unter 20, 50, 20 Euro fallen, um ein Verkaufssignal nochmal Richtung 16 zu triggern oder eben über 25 ausbrechen, um Kaufsignale Richtung 30 Euro zu generieren. Aktuell 24 ist eher am oberen Ende, wieder vor wenigen Tagen war es noch eher das untere Ende, läuft derzeit also sehr volatil seitwärts. Dann kann man vielleicht für ein bisschen Range Trading auch nutzen. Generell glaube ich, dass Zalando tendenziell auch eher zu günstig ist. Allerdings, ob das kurzfristig jetzt schon was wirkt, mit weiter steigenden Kursen, wenn wir tatsächlich konjunkturell Probleme bekommen sollten, also Stichwort Rezession, das kann man schon so ein bisschen hinterfragen. Insofern, wer die Aktie hat, sollte sie sicherlich halten, aber jetzt da große, ja, Spekulationen auf steigende Kurse würde ich derzeit noch nicht eingehen und definitiv erstmal die Chartsignale abwarten, ob es da überhaupt zu Kaufsignalen kommt. Ja, damit weiter zum MDAX, der zuletzt deutlich schwächer unterwegs war als der DAX, da weise ich auch schon seit langer Zeit drauf hin. Und auch heute war es so, ein Minus hier von 138,51 Punkten oder 0,54%, 25.412,15 der Schlusskurs. Im Chartbild muss man sagen, hat sich zuletzt das Ganze auch eingetrübt, aber solange der Index über 25.000 bleibt, haben die Bullen auch noch Chancen, wenngleich sie große Chancen auf der Oberseite zuletzt leider vergeben haben. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Siltronic, von Ixtron und von Redcare Pharmacy. Das ist insofern relativ interessant, weil ich alle drei zuletzt eher immer skeptisch negativ besprochen habe. Siltronic, da halte ich wenig von. Wafer, ja, hängt natürlich dann an der Chipindustrie, aber generell hat Siltronic so ein ähnliches Problem wie auch SMA Solar im Solarsektor. Man kann Wafer auch bei anderen Wafer-Produzenten, bei anderen Unternehmen kaufen, die da teilweise besser sind. Vielleicht nicht unbedingt von der Qualität, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auf jeden Fall. Und dementsprechend kauft man bei Siltronic als Chip-Produzent eigentlich nur ein, wenn es nicht anders geht. Das heißt, wenn jetzt ein Boom im Chipmarkt ja auftritt, dann irgendwann springt Siltronic, wenn auch mit als letztes, auch an. Aber wenn eben der Chipsektor nicht boomt und zuletzt hat man ja an den Aktienkursen gesehen, dass es da auch eher mal abwärts ging, dass die Bäume da nicht in den Himmel wachsen, dafür schmeiße ich auch 5 Euro nachher ins Phrasenschwein, ja, dann leidet Siltronic umso stärker. Deswegen konnte ich zuletzt die teilweise sehr positiven Besprechungen auch des einen oder anderen Kollegen nicht verstehen. War hier skeptisch und das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Die Aktie zuletzt klar unter Druck geraten. Das sieht alles andere als gut aus. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, dann muss man auch ganz klar hier sagen, mit den heutigen 66 Euro hat man jetzt ein ganz klares charttechnisches frisches Verkaufssignal getriggert. Man ist nämlich nachhaltig unter 70 gefallen und damit liegen die Kursziele jetzt eigentlich so im Bereich 54 bis 56 Euro. Das kann also kurzfristig durchaus noch eine ganze Etage tiefer gehen. Bei Ixtron war ich der einsame Mahner in der Wüste bei Kursen ja von weit über 30, teilweise ja sogar knapp 40 Euro. Hatte immer gesagt, so gut ist das Unternehmen nicht und da wird es bald deutlich abwärts gehen. Das wollte seinerzeit keiner hören. Mittlerweile hat sich die Aktie mehr als halbiert. Zuletzt gab es Analysten, die auf der einen Seite zwar skeptisch waren, auf der anderen Seite aber auch gesagt haben, die Aktie ist jetzt so tief gefallen, da könnte es bald langsam eine Trendwende geben. Bisher ist davon nichts zu sehen. Wir waren teilweise unter 15 Euro, haben uns dann ein bisschen berappelt. Heute gibt es gleich wieder auf die Mütze. Also generell Aixtron, da würde ich definitiv auch mal abwarten, wo da am Ende der Boden liegt. Und Redcare Pharmacy hatte ich mich insofern positiv zugeäußert, dass ich gesagt habe, grundsätzlich Online-Apotheken gefallen mir, nutze ich auch selbst. Ich weiß allerdings nicht, wie man da ganz große Wachstumsfantasie auf der Gewinnseite haben kann. Klar, beim Umsatz können die natürlich noch stark zulegen, aber auf der Gewinnseite hat man eben das Problem bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, da sind die Preise weitestgehend festgelegt, da unterscheiden sie sich nicht viel, und bei den nicht verschreibungspflichtigen Aspirin und irgend so ein Kram, da muss man dann eben den Wettbewerber unterbieten, der eben nur einen Klick entfernt ist. Klar, man muss da nicht immer den niedrigsten Preis haben. Ich würde jetzt nicht, wenn ich irgendwo bestelle, das Ganze auf 2 oder 3 Online-Apotheken switchen, nur weil Aspirin bei dem einen Preis halt billiger ist. Aber wenn es halt größere Preisunterschiede sind, dann schon. Und insofern, ja, kann man da wenig Geld eigentlich verdienen. Deswegen habe ich die große Fantasie, die da eine Redcare Pharmacy hatte, trotz E-Rezept und alles, was da durchaus ja positiv gekommen sein mag, nie nachvollziehen, war skeptisch, und das zeigt sich, dass das auch hier richtig war. Und jetzt muss man mal schauen, bis wohin auch diese Aktie weiter korrigiert. Die Gewinnerseite hingegen HelloFresh, K&S und RTL Group. HelloFresh, muss ich sagen, war ich seinerzeit bullish. Die Aktie ist dann gefallen, nachdem es doch nochmal eine Gewinnwarnung gab. Teilweise war sie definitiv auch zu tief gefallen, muss man sagen. Allerdings, das Management hat hier auch sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Zuletzt aber konnte man jetzt wieder so ein bisschen zumindest glänzen. Die Aktie ist dementsprechend dann auch stark gestiegen und erinnert mich aktuell so ein bisschen an die Auto 1 Group oder Auto 1 Group, die auch tief gefallen war und sich zuletzt deutlich brappeln konnte. Allerdings HelloFresh, aufgrund dieser vielen Gewinnwarnungen, aufgrund dieser ja kommunikativen Fehlleistungen des Managements, wäre ich hier etwas zurückhaltender. Eine Auto 1 würde ich mir da eher anschauen, denn die hatten eigentlich nur das Problem, dass sie den Börsengang im absoluten Börsenhype gemacht hatten und deswegen viel zu hoch dann teilweise waren. Da konnte das Management wenig für. Sie haben eigentlich immer ja einigermaßen abgeliefert, nie komplett enttäuscht, nie ganz große Gewinnwarnungen und so weiter ausgesprochen. Das war bei HelloFresh definitiv anders. Die haben große Fantasie geweckt und teilweise die dann sehr enttäuscht. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich sie nicht abschreiben. Kann durchaus sein, dass sie bald wieder bei 10 Euro und mehr stehen. Aber hier die Skepsis definitiv etwas größer und ein Auto 1 gefällt mir da besser. Dann K&S, die gefallen mir schon seit Jahren nicht, obwohl ich zwischenzeitlich sogar mal long war. Auch zu einem glücklichen Zeitpunkt, muss man sagen. Das war kurz bevor der Krieg dann ausbrach, Russland gegen Ukraine. Und da war die Aktie damals teilweise auch im Bullenmodus, weil man eben Angst hatte. In Belarus ist ja auch, oder auch in Russland, viel Düngemittelproduktion, und dass die dann wegfallen würde und dann die Düngemittelpreise explodieren könnten. Und das hätte natürlich an der K&S in die Karten gespielt. Ich habe Gott sei Dank rechtzeitig verkauft. Und ja, generell muss man hier sagen, langfristig war das eine absolute Management-Fehlleistung. Denn die hatten ja seinerzeit ein Übernahmeangebot von Potash Corp of Saskatchewan, was sie abgelehnt haben. Man muss auch sagen, der aktuelle Vorstandschef, der war damals Finanzchef. Also der kann ja auch nicht sagen, dass er damit nichts zu tun hatte mit diesem abgelehnten Angebot. Und generell, ja, die Aktie ist seit langer Zeit mehr oder weniger im fast freien Fall. Zuletzt konnte sie sich etwas berappeln. Kann durchaus sein, dass die Erholung auch noch ein bisschen weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass die nochmal bis knapp 12 Euro vielleicht läuft. Aber tatsächlich würde ich bei größeren Kursgewinnen hier tendenziell entweder Gewinne mitnehmen, wenn ich tief eingestiegen bin, oder vielleicht sogar mal schauen, ob man da nicht auf der Short-Seite was machen kann. Aber nachhaltig erfolgreich sehe ich sie nicht. Ja, und dann RTL Group. Da hatten wir jetzt am Wochenende ja den Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Almich und anschließend dann die Verkündung seines Comebacks. Er macht wieder Shows, allerdings für RTL Plus, den Streamingdienst. Und ja, das ist jetzt so eine gewisse Sache, denn RTL muss natürlich im Streaming erfolgreich werden, um wieder richtig auf die Beine zu kommen mit dem linearen Fernsehen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, da wird man gegen Netflix und andere nicht anstinken können. Die Frage ist halt nur, kann es Stefan Raab das mit seiner Show unter anderem da bewerkstelligen? Und vor allen Dingen, RTL hat sehr, sehr hohe Kosten. Für 5 Jahre bekommt Raabs Firma 90 Millionen Euro. Das sind also, wenn man das umrechnet, 18 Millionen Euro pro Jahr. Und die müssen natürlich erst einmal wieder eingespielt werden. Und ob man da genug Abonnenten findet, dass das klappt, da kann man auch skeptisch sein. Fakt ist, die Aktie zuletzt auch mehr oder weniger im freien Fall. Ich hatte ja schon vor längerer Zeit gesagt, ProSieben RTL würde ich langfristig nicht anfassen, weil ich glaube, dass das lineare Fernsehen in 20 oder 25 Jahren langsam seinem Ende entgegengeht und dann nur noch Streaming existieren wird. Dementsprechend, ja, bleibe ich auch dabei, wenngleich man sagen muss, die Aktie hat natürlich eine Dividendenrendite von etwa 8%. Das heißt, wenn selbst wenn die jetzt die nächsten 3 Jahre performancemäßig fast nichts macht und man kassiert da jedes Jahr 8%, hat man auch auf diesen Zeitraum eben fast 25% dann eingenommen. Also insofern, kann durchaus für Dividendenjäger attraktiv sein, aber generell würde ich solche Aktien definitiv eher nicht anfassen. Und RTL steht nach wie vor nicht auf meiner Favoritenliste, wenn gleich ich sagen würde, eine RTL gefällt mir fast noch besser als eine ProSieben, aber generell gefallen mir halt beide nicht. Aber das ist dann auch Geschmackssache. Dann weiter zum SDAX, der zuletzt auch zunehmend schwächelt. Heute ein Minus von 77,46 Punkten oder 0,57%. 13.462,97. Dennoch charttechnisch ist hier noch nichts komplett kaputt, muss man auch ganz klar sagen. Ähnlich wie im MDAX allerdings sollten die Bullen sich jetzt langsam zeigen und den Index dann wieder über 13,8, besser noch 14.000 hieven, damit das auch so bleibt. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktie von SMA Solar. Da hatte ich zu Kursen von 110 Shorts angeregt. Mittlerweile stehen wir bei 17,89, heute fast 5% Minus. Die Aktie zuletzt teilweise sehr volatil, hat auch Erholungsversuche gezeigt. Aber das Problem ist halt, das Unternehmen ist nicht nachhaltig erfolgreich. Das kann man immer mal wieder alle paar Jahre für Trades nehmen, wenn der Solarsektor dann wieder in einen Boom kommt. Zuletzt war das ja aufgrund der starken Subventionen der beiden Regierungen der Fall. Aber nachdem die abgelaufen sind, sind viele Solarwerte in den Grund und Boden gestürzt. Nicht zuletzt ja auch eine Solar Edge. Also es ist nicht nur eine SMA Solar. Und dann sollte man tun, nicht solche Aktien nicht haben. Und jetzt sollte man erstmal abwarten, bis sie einen Boden findet. Dann PVA Tepla, grundsätzlich solides Unternehmen. Problem ist, das, was die machen, das wird in der Chipindustrie und im Solarsektor benötigt, wobei der Solarsektor ja bei den Amis auch zur Chipindustrie gezählt wird, so ein bisschen. Ja, und diese beiden Sektoren, Solar, habe ich ja gerade bei SMA Solar schon gesagt, nach den Subventionen und dem Boom jetzt der Bust. Also da läuft es absolut nicht rund. Und dann hat man den Chipsektor, zuletzt der SOX, kräftig korrigiert. Also insofern kein Wunder, dass dann auch PVA Tepla derzeit nicht auf die Beine kommt. Grundsätzlich deutsche Nebenwerte sind auch nicht gefragt und die Aktie ist jetzt auch unter die Marke von 12 Euro gefallen. Das sieht auch einigermaßen nachhaltig aus. Kann sein, dass es nochmal ein Pullback Richtung 12, 12,50 gibt. Anschließend dürfte sie aber Kurs auf die 10 Euro Marke nehmen und ich bin mir nicht mal sicher, dass die hält. Also insofern, wer die Aktie hat, sollte in Erholung tendenziell verkaufen. Ansonsten ist das kurzfristig zumindest auch eher ein Short-Kandidat, wenn gleich mir das Unternehmen mittellangfristig gar nicht mal so schlecht gefällt. Ja, und dann BayWa. Da geht es weiter nach unten, da läuten ja schon so ein bisschen die Totenglöckchen. Da wird auch immer wieder darüber fabuliert, dass hier Starhawk angewendet werden könnte. Und ja, was soll man da noch sagen? Also generell die Aktie seit langer Zeit im freien Fall, auch aufgrund dieser Spekulationen. Und nachdem es ja zuletzt bei Leoni und auch bei Warta eben Starhawk Anwendungen gab, ja, ist das auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn das hier käme, könnte das auch im Totalverlust für die Aktionäre enden und insofern sollte man sich hier schützen und die Aktie tendenziell besser verkaufen. Problem ist natürlich, ich weiß das, wer hier zu absoluten Höchstkursen eingestiegen ist und so lange ist das ja noch nicht her, dass die Aktie weit über 40, bei fast 50 Euro sogar notiert hat. Ja, da tut man sich natürlich schwer damit, wenn man jetzt 80% Minus realisiert. Und hoffen natürlich immer, vielleicht überleben sie es ja doch und auch ohne Starhawk und vielleicht geht es wenigstens nochmal Richtung 20, dann habe ich mein Geld nur halbiert, statt hier 75-80% zu verlieren. Nur wenn es am Ende dann eben ganz schlecht läuft und tatsächlich Starhawk zur Anwendung kommt, dann hat man eventuell 0 oder nahe 0 und insofern ist oftmals oder fast immer ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Deswegen BayWa würde ich definitiv nicht anfassen, würde ich definitiv keine Long Trades machen, schon gar keine gehebelten oder sowas. Mag auch mal an einem Tag klappen, aber das wäre mir das Risiko viel zu hoch. Und tendenziell, wenn es hier mal zu einem starken Tag käme, und zuletzt war das ja durchaus mal der Fall, dann würde ich hier eher rausgehen und meine Verluste damit realisieren, aber auch begrenzen, nicht, dass da am Ende tatsächlich noch der Totalverlust steht. Ja, und dann die Gewinnerseite. Da haben wir Atos Software, Renk Group und Dermapharm. Atos Software, da gab es zuletzt einen Verkauf der Großaktionäre. Da muss man aber auch sagen, die sind hier lange dabei und dass die dann auch mal ein bisschen Kasse machen, das ist jetzt eigentlich nicht so ein ganz großes Problem. Dennoch, am Markt kam das nicht gut an, zumal die Platzierung natürlich auch unterhalb des damaligen Kurses war und die Aktie ja ist relativ schnell von 145 und ein bisschen mehr teilweise auf unter 120 gefallen. Jetzt die Erholung mittellangfristig, da war ja auch im Video mit Carina Lergenmüller mit dabei, sieht das aber nach wie vor sehr, sehr gut aus. Und ja, heute einer der Tagesgewinner, knapp 2,9%. Kann natürlich durchaus nochmal die 120er-Marke testen, vielleicht sogar auch nochmal 118 sehen. Aber tendenziell sind Kurse um oder sogar unter 120 hier für mich Kaufkurse. Und tatsächlich habe ich die Aktie auch auf der Watchlist vielleicht für den einen oder anderen Trade in einen meiner Services, ohne das jetzt aber schon vorwegnehmen zu wollen. Dann Renk, die habe ich definitiv nicht auf der Watchlist für irgendwelche Trades. Haben sich ja selbst so ein bisschen als Rüstungsunternehmen vermarktet. Das kam natürlich auch ganz gut an mit dem Krieg Russland-Ukraine. Die Aktie teilweise sehr gehypt. Gab dann auch teilweise im Bekanntenkreis Anfragen, ob man die Aktie nicht einsammeln sollte. ob das nicht eine Alternative zu Rheinmetall wäre. Ich habe das immer verneint. Ja, und mittlerweile sieht man auch, warum. Die Aktie zuletzt auch charttechnisch mit klaren Verkaufssignalen, mit dem Bruch der Marke von 24, hat sie ein Verkaufssignal in Richtung mindestens 20, vielleicht sogar unter 20 generiert. Ist teilweise dann ja auch schon in den Bereich 21xx gefallen, zuletzt jetzt etwas erholt. Die Erholung kann nochmal weitergehen, kann sogar Richtung 24 oder 24,50 noch laufen. Aber anschließend sollte dann das Kursziel von 20 oder unterhalb von 20 angesteuert werden. Würde ich also definitiv auch auf der Long-Seite nicht anfassen. Und Dermapharm war teilweise auch ein Corona-Gewinner. Die Aktie teilweise deswegen zu weit gehypt, zuletzt dann deutlich korrigiert. Hatte mich zuletzt aber tendenziell eher positiv dazu geäußert. Hatte gesagt, so im Bereich ja, 32 oder tiefer, da kann man vielleicht mal was machen. Und auf der Long-Seite. Und tatsächlich viel tiefer ging es dann nicht. Sie hatte mal eine 30 vor dem Komma, aber das war dann auch das Tief und zwischenzeitlich dann Erholung. Allerdings muss man auch sagen, es gibt einen charttechnisch harten Widerstand so im Bereich 36 Euro. Da sind wir zuletzt so ein bisschen dran gelaufen, teilweise auch mit kurzfristigen Kurssprüngen. Aber das ist eben jetzt auch das Problem. Diese Marke müsste aus dem Weg geräumt werden, um weiteres Kurspotenzial freizusetzen. Solange das nicht gelingt, drohen jederzeit auch nochmal Rücksetzer in Richtung 32. Also insofern, wer hier schon drin ist, kann die Aktie halten, sollte sie dann mit einem Stopp auf Einstand vielleicht absichern. Wer nicht drin ist, der sollte vielleicht nochmal warten, wie tief ein Rücksetzer hier gehen mag, wenn der denn in den nächsten Tagen vielleicht nochmal kommt. Ja, und dann noch zum TecDAX, um den deutschen Markt abzuschließen, der heute mit einem Minus von 24,65 Punkten oder 0,74% bei 3.288,92 nach wie vor 3.350 plus minus 100, das ist so die Range. Ja, von der aus es tendenziell eigentlich nach oben schießen sollte. Allerdings lassen sich die Bullen da doch einige Zeit. Auf der Verliererseite hatten wir heute im TecDAX die Aktien von SMA Solar, von CompuGroup Medical, von Ixtron. SMA Solar und Ixtron schon besprochen. CompuGroup Medical für mich die Enttäuschung dieses Jahres. Hätte der Aktie einiges nach oben zugetraut, aber sie scheint jetzt wieder in den Fallen frei überzugehen. Zuletzt ja nach dem Vorstandswechsel, der überfällig war, hat sie sich so ein bisschen im Bereich 15 mal versucht zu stabilisieren. Jetzt gab es den nächsten Tiefschlag. Aktuell stehen wir noch bei 13,50 und nachdem wir unter die 15 nachhaltig gefallen sind, haben wir eigentlich ein charttechnisches Kursziel von 12 und unterhalb von 12 wären auch noch 10 drin. Also da muss man wirklich sagen, das war der Reinfall des Jahres und die Aktie würde ich bis auf Weiteres nicht anfassen. Die Gewinnerseite, Freenet, Carl Zeiss Meditec, Athos Software. Athos Software schon besprochen, Freenet zuletzt auch öfter besprochen, solider Dividendenwert, jetzt kein Wachstumswunder. Problem hier so ein bisschen, dass auch hier der CEO seinen Abgang angekündigt hat. Der hatte in den letzten Jahren eigentlich einen guten Job gemacht. Christoph Villanek, glaube ich, heißt er, habe ihn auch schon mal persönlich gesprochen. Und insofern ein bisschen schade, dass er jetzt geht, ist ein Österreicher. Und ja, ich hoffe, dass er nicht so einen Scherbenhaufen hinterlässt wie Dr. Werner Landthaler bei Evotec. Ansonsten, wie gesagt, grundsolides Unternehmen. Schöner Dividendenbringer, aber natürlich von der Aktie her jetzt nicht der ganz große Burner. Und was man auch sagen muss, die Aktie ist aktuell tendenziell eher oben, wenn man sich die Kursentwicklung der letzten 2-3 Jahre anschaut. Sprich, sie müsste halt nachhaltig über 27 steigen, um frische Kaufsignale zu generieren. Das ist nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Und insofern, wer die Aktie hat und wer auch auf die Dividende Wert legt, der sollte sie definitiv halten, aber auf dem Niveau vielleicht noch nicht nachkaufen oder kaufen, aber wenn es Rücksetzer nochmal gibt, insbesondere wenn es vielleicht nochmal Richtung 25 oder unter 25 gehen sollte, dann kann man das machen. Ja, und Carl Zeiss Meditec zuletzt ebenfalls eine Enttäuschung. Das liegt hier wohl daran, dass sie sehr viel Geschäfte in China gemacht haben. Generell ist das aber eigentlich ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Deswegen der Aktienkursabsturz geht mir hier eigentlich schon zu weit. Allerdings auf der anderen Seite, deutsche Nebenwerte will derzeit keiner anfassen. Und die Aktie hat zuletzt mit dem Bruch der 60-Euro-Marke auch nochmal ein frisches Verkaufssignal geliefert. Das kann jetzt Kursziele von 48 bis 50 Euro auf der Unterseite noch zur Folge haben. Grundsätzlich muss man sagen, wahrscheinlich sind die aktuellen Kurse von 57 Euro schon attraktiv oder eigentlich ist die Aktie da schon fast zu günstig. Aber Charttechnik lügt normal nicht und wenn es tatsächlich hier in Richtung 48 bis 50 gehen sollte, ja, dann sollte man jetzt nicht unbedingt schon reinspringen, sondern noch ein bisschen abwarten, schauen, ob das klappt und ob sie da vielleicht dann einen Boden findet. Und wenn das der Fall wäre, dann kann man sie ja immer noch kaufen. Und selbst wenn man vielleicht dann 52 Euro bezahlt, weil man ein bisschen Sicherheit möchte, dann wären es trotzdem noch fast 10% weniger als die aktuellen 57 Euro. Und damit zum Schluss noch kurz zum US-Markt. Was den Anleihenmarkt betrifft, hatte ich mich ja schon geäußert. Damit also noch zum Aktienmarkt. Und da haben wir zunächst einmal den Vorzeigeindex, den Dow Jones. Und der hat heute tatsächlich mit einem schönen Plus geschlossen von 228,30 Punkten oder 0,55%, 41.622. Vor wenigen Wochen hatte ich in meinem freien Stream einen Beitrag geschrieben, dass der Dow Jones tendenziell so bullig aussieht, dass ich ihm einen Ausbruch auf der Oberseite gut vorstellen kann. und bekam daraufhin massive Kritik. Das war, ging so unter die Gürtellinie, dass ich teilweise da auch sperren musste. Tatsächlich gab es dann anschließend ja auch noch mal einen Rücksetzer in Richtung, ja, 40.000, 40.500. Aber eben genauso eine schnelle Erholung. Und mittlerweile sind wir sogar auf neuen Allzeithochs. Und es sieht tatsächlich danach aus, als sollte der Dow Jones nach oben ausbrechen. Und wenn er das eben schafft, dann haben wir sehr schnell 45.000 bis 46.000 Punkte als Kursziel auf der Uhr. Und selbst 50.000 wären in den nächsten Wochen und Monaten nicht ausgeschlossen. Wobei man natürlich auch schauen muss, was da bei der Wahl im November herauskommt. Gewinner und Verlierer heute auf der Verliererseite, die Aktien von Amazon.com, United Health Group und Apple. Amazon.com zuletzt sehr volatil, kurzfristig aber mit ein paar Gewinnen. Da wurde jetzt wieder was mitgenommen. Zuletzt hat auch Katie Wood hier zugegriffen. Das ist meistens mittlerweile eher ein Alarmsignal, muss man leider sagen. Ich traue der Aktie von Amazon trotzdem einiges zu. Ich finde, dass sie ja im Vergleich mit sich selbst, im Vergleich zu ihrer Historie, tendenziell eher günstig bewertet ist. Und auf der einen Seite hat man zwar die Gefahr, nachdem jetzt Alphabet auch da vom Justizministerium in den USA angeklagt wurde, aufgrund Kartellrechtsgesetzen, dass das auch bei Amazon passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Amazon hier auch zuvorkommt und vielleicht eine Abspaltung von AWS, AWS, also der Cloud-Sparte, ankündigt. Und alleine der Cloud-Sparte attestieren ja manche Analysten schon den Wert, den Amazon selbst an der Börse hat. Und wenn man das natürlich so sieht, dann wäre eine Aufspaltung sogar wertschaffend, denn dann müsste man neu rechnen, dann müsste man sagen, okay, AWS hat jetzt den aktuellen Börsenwert, das ursprüngliche E-Commerce und so weiter, das hat ja auch noch einen gewissen Wert und dann könnte das sogar Kurspotenzial freisetzen. Aber kurzfristig haben jetzt eher mal die Angsthasen hier ein bisschen dominiert. Dann United Health Group, zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, der charttechnische Ausbruch auf neue Allzeithochs über die Marke auch von, ich glaube es waren 555,55. Das war tendenziell sehr gut, aber jetzt zuletzt läuft so ein bisschen eine Pullback-Bewegung. Aus meiner Sicht wird die wahrscheinlich nicht mal in Richtung 555 zurücklaufen, sondern hat sich vielleicht sogar schon gefangen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier bald neue Kurse über $600, neue Höchstkurse über $600 sehen und charttechnisch wäre das Kursziel tatsächlich sogar bei 665, 670, 675 Euro zu sehen. Ich sage jetzt einfach mal plakativ 666, 66. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Apple, da gab es eine Studie von Analysten, die sagen, das neue iPhone, das verkauft sich wahrscheinlich nicht so gut wie das letzte. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter. Am Ende hat Apple dann immer die Analysten Lügen gestraft. Aber tatsächlich, ich war schon mit dem iPhone 15 nicht zufrieden. Das 16er werde ich mir nicht holen. Hoffe, dass das 17er dann vielleicht mehr bietet, aber vielleicht warte ich auch bis zum 18er. Muss man mal schauen. Fakt ist, wie gesagt, mit dem 15er war ich nicht zufrieden. Generell an dem Gerät an sich ist nichts auszusetzen. Nur bei mir ist es irgendwie, ich habe eigentlich noch nie eine Hülle drum gemacht, weil Apple ja auch immer mit dem schönen Design wirbt. Und ohne Hülle ist das Ding absolut glitschig, ist mir schon so oft hingefallen, hat dementsprechend Macken, hat ja auch, Risse ist zu viel gesagt, aber Macken im Bildschirm, im Display, aber auch das angebliche Titan ist teilweise abgeplatzt. Also insofern, ich war mit dem iPhone 15 nicht so zufrieden, das 16er werde ich mir trotzdem erstmal nicht holen und dann mal schauen, was das 17er oder vielleicht auch das 18er zu bieten hat. Insofern kann ich diese Analystenstudien verstehen, aber man muss abwarten, ob das am Ende dann auch der Realität entspricht. Aktuell heute hat die negative Analystenstudie oder da haben die negativen Analystenstudien erst einmal dafür gesorgt, dass die Aktie teilweise 4% verloren hat und damit natürlich ein richtiger Belastungsfaktor war. Zum Handelsende gab es aber dann schon wieder einige Käufe, was man bei Apple auch sagen muss. Warren Buffett hat ja zuletzt seine Position halbiert, das ist auch nicht unbedingt ein perfekt gutes Zeichen und dementsprechend die Aktie ist tendenziell auch teuer, vielleicht sogar zu teuer. Charttechnisch muss man aber sagen, sieht sie immer noch sehr, sehr gut aus und mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, dann die Gewinner, Travelers Companies, Cisco und Intel. Travelers hatte ich zuletzt auch schon mal besprochen, eine Aktie, die wenig Beachtung findet, aber es läuft hier halt seit Jahren solide, so eine Art Versicherungskonzern, Finanzdienstleister auch so ein bisschen, kannte man früher auch teilweise von den Reisechecks, als die Kreditkarten und so weiter noch nicht so verbreitet waren. Ich erinnere mich noch, als ich in Venezuela in Urlaub war, im Jahr 99, 2000 rum, da hatten wir die auch dabei, das war ganz gut. Ja, und generell, wie gesagt, die Aktie, ein Dauerläufer in den letzten Jahren, sehr, sehr schön nach oben gelaufen, zwischenzeitlich immer mal wieder längere Seitwärtsphasen, aber aktuell Allzeithoch, also was will man da meckern? Die Aktie zudem wenig beachtet, das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn Aktien kaum beachtet werden und trotzdem ständig steigen und Allzeithochs generieren. Also insofern, da kann ich absolut nichts Negatives finden. Cisco, ja, zuletzt auch wieder berappelt. Dennoch muss man sagen, wenn man sich Arista anschaut, die ja quasi ein direkter Konkurrent auch zum Teil sind, dann ist Cisco natürlich immer noch schwach auf der Brust. Ja, man kennt ja Cisco vom Jahr 2000, Dotcom-Bubble. Da war man ja das Internetunternehmen. Ohne Cisco geht das Internet nicht, hieß es damals. Da schoss die Aktie auf ungeahnte Höhen. Dann war es viele Jahre lang alles andere als schön, wie der Aktienkurs gelaufen ist. Jetzt seit einiger Zeit hat er sich etwas berappelt, aber ja, das ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei, muss man schon ganz klar sagen. Und die Aktie müsste definitiv mal nachhaltig über 50, nachhaltig über 60 und dann könnte sie vielleicht irgendwann mal die alten Allzeithochs aus dem Jahr 2000, die splitbereinigt um die 82 Dollar waren, ansteuern. Und selbst wenn sie da hinkommen, muss man ja sagen, zwischenzeitlich gab es ja eine Menge Inflation. Also das wäre ja nicht vergleichbar mit damals. Wahrscheinlich müsste sie auf weit über 100, 120 steigen, um inflationsbereinigt die alten Allzeithochs zu kriegen. Ja, und der Tagesgewinner Intel, da hat Moritz Hessel auch ein schönes Video zu gemacht. Er ist da sehr skeptisch und das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich möchte ihm nicht widersprechen, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte zwischenzeitlich ja Intel durchaus positiv besprochen. Da muss man rückblickend auch sagen, das war ja auch nicht falsch. Die Aktie ist ja zwischenzeitlich stark nach oben geschossen, als ich damals gesagt habe, so zwischen 20 und 25 sollte man sie einsammeln. Dann ist sie in der Spitze auf über 50 gestiegen, was mir tatsächlich auch zu viel des Guten war. Ich hatte immer gesagt, ja, so bis 40 vielleicht maximal. Und in der Spitze war es dann über 50. Anschließend dann der Niedergang. Der neue CEO bekommt den Laden nicht in den Griff. Zuletzt Horrormeldungen en masse und dementsprechend, ja, kann ich Moritz aktuell nicht widersprechen. Aktuell ist da die Visibilität viel zu niedrig. Intel hat natürlich eine gewisse Substanz, aber der Konzern ist auch fett geworden, muss man ganz klar sagen. Der neue CEO hat es bisher nicht geschafft, die Probleme in den Griff zu bekommen, hier auch wieder einen schlanken Konzern draus zu machen. Und solange das eben nicht nachhaltig gelingt, solange ist das ein Bonbonspiel. Klar, wenn man jetzt sehr spekulativ unterwegs ist, dann kann man auch auf einen Turnaround wetten. Das hat ja in der Vergangenheit teilweise auch funktioniert, wenn man sich General Electric anschaut. Man muss man aber auch sagen, die hatten andere Voraussetzungen. Die haben den ehemaligen Chef von Dana bekommen und der hat dort ja im Prinzip das gemacht, was er zuvor bei Dana gelernt hat, dieses Kaizen-Prinzip. Und das sieht man bei Intel eben nicht. Und dementsprechend ist auch die Frage, wie lange Pat Gelsinger, der ja mittlerweile gar nicht mehr so neue CEO, da noch herumfuhrwerken darf. Ja, muss man dann sehen. In der Vergangenheit muss man aber sagen, auch vor Pat Gelsinger hatte Intel mit seiner CEO-Auswahl nicht gerade das glücklichste Händchen. Sonst wären die Probleme gar nicht erst so groß geworden, dass sie jetzt Pat Gelsinger langsam über den Kopf zu wachsen drohen. Ja, dann noch der Nasdaq 100. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Adobe, von SiriusXM und von Micron. Adobe zuletzt mit Quartalszahlen, die an sich besser waren als erwartet. Der Ausblick war aber schwach, daraufhin ist die Aktie schon Ende letzter Woche um 7-8% gefallen, heute nochmal 2-3%. Ja, charttechnisch muss man sagen, ist das nicht schön, aber auch noch kein Beinbruch. Wenn die Aktie sich einigermaßen über 500 Dollar hält, dann haben die Bullen durchaus auch wieder die Chance anzugreifen. Generell mittelfristig finde ich Adobe nicht unspannend, sehe sie nicht als KI-Verlierer. Kurzfristig, ja, die Quartalszahlen waren zwar gut, der Ausblick aber nicht so überragend und deswegen gab es ja ein bisschen, wie würde Stefan Raab sagen, Paar aufs Maul. Ja, SiriusXM, reiner Zockerwert, Satellitenradiobetreiber, kenne ich eigentlich niedriger im Kurse, gab es wahrscheinlich irgendwie einen Resplit. Das ist grundsätzlich eigentlich meistens ein schlechtes Zeichen, denn meistens Resplits, die führen dazu, da werden halt Aktien zusammengelegt, also das Gegenteil von einem Split. Und dadurch steigt natürlich der Kurs erstmal, aber meistens, ja, sorgt das nur dafür, dass die Bären wieder Futter haben und da draufkloppen können und dann geht es meistens abwärts. Und bei Sirius muss man sagen, in den letzten Tagen war das tatsächlich schon der Fall. In der Spitze war die Aktie über 29 Dollar, jetzt sind wir schon wieder im Bereich von unter 24. Also eine absolute Zockeraktie. Ich hatte ja die Geschichte schon erzählt, als ich im Tag gefragt wurde, soll man da rein? Ich gesagt habe, ja, das ist ein Zockerwert, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ich würde es nicht machen. Ein Tag später oder zwei Tage später hat sie dann fast 100% gemacht. Aber eine Woche später war auch wieder alles weg und sie hatte sogar niedrigere Kurse als zuvor. Also was soll man da tatsächlich ernsthaft besprechen? Das ist, wie gesagt, für Trader vielleicht ein Paradies. Ansonsten sollte man solche Aktien besser wahrscheinlich gar nicht anfassen. Und Micron Technology, zuletzt auch heftig unter Druck geraten, gab ja auch da einen Analyst, der sein Kursziel halbiert hat, kann man sich auch fragen, wie seriös solche Studien dann sind. Fakt ist aber auch, die Aktie zuletzt im freien Fall gewesen, nochmal ausverkauft nach der negativen Analystenstudie, anschließend dann nach oben gesprungen, 4-5% heute, das wieder abgegeben. Charttechnisch liegt so ein Support im Bereich 87-87,50. In dem Bereich sind wir jetzt. Das heißt, wenn die Aktie jetzt dreht, haben die Bullen kurzfristig sogar nochmal eine Chance auf eine Erholung. Die Aktie müsste aber nachhaltig über 90, am besten Richtung 100, damit hier vielleicht eine Bodenbildung einsetzen könnte. Wenn das nicht passiert, wenn es unter 87,50 geht, dann kann es auch nochmal einen Ausverkauf geben. Und wir sehen die Aktie vielleicht bald bei 70 bis 72,50 oder 72 Dollar wieder. Ja, die Gewinnerseite Dollar Tree, CrowdStrike Holdings und Intel. Intel hatte ich ja schon besprochen, Dollar Tree zuletzt nach Quartalszahlen unter die Räder gekommen. Jetzt gibt es mal eine kleine Gegenbewegung. Wie weit die trägt, muss man sehen. Charttechnisch könnte ja das Gap geschlossen werden. Das wären so Kurse im Bereich 73, 50, vielleicht 74. Wenn es komplett geschlossen wird, könnte es vielleicht nochmal knapp an die 80 gehen. Anschließend wird es aber wieder kritisch. Tendenziell auch, wenn überhaupt, ein Wert für Trader, muss man derzeit sich nicht ins Depot packen. Und CrowdStrike, die hatten ja vor ein paar Wochen da dieses Problem bei diesem Update, was dann weltweit viele Kunden und deren Geschäfte lahmgelegt hat. Anschließend gab es Quartalszahlen. Jetzt ist mittlerweile ein bisschen absehbar, wie hoch der Schaden ist. Eigentlich ist der nicht gravierend hoch, muss man sagen, gerade finanziell auch nicht. Klar, es drückt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, CrowdStrike ist eigentlich ganz gut wieder in Shape. Und generell der Sektor Cybersecurity gefällt mir sehr gut. Hatte ich in der Vergangenheit ja auch Videos mit Moritz Hessel zugemacht und auch so mich schon positiv geäußert. Generell mein Favorit war immer Palo Alto Network. Die hat sich zuletzt auch besser geschlagen. Nichtsdestotrotz auch eine Checkpoint Software, ein ganz alter Wert. Zuletzt ganz gut gelaufen und nach dem Absturz und jetzt der Erholung CrowdStrike kann man sich sicherlich auch mal anschauen. Genauso wie eine Fortinet, wie eine Zscaler. Also der ganze Sektor ist interessant und gerade CrowdStrike, nachdem jetzt hier dieses Problem aufgetreten ist und das eben eingepreist wurde, finde ich das nicht uninteressant. Ja, zum Schluss noch ein paar Worte zu den Kryptos. Bitcoin teilweise am Wochenende über 60.000, heute wieder ein bisschen zurückgeholt. Muss man mal schauen, wie der auf die US-Notenbank-Sitzung dann reagiert. Ethereum ähnlich parallel gelaufen wie Bitcoin, auch nach oben jetzt wieder die Gewinne so ein bisschen abgegeben. Und das gilt auch generell für den Kryptomarkt, muss man sagen. Das ist kurzfristig jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen, die Kursgewinne selbst waren zwar schön, haben die Charts auch aufgehellt, aber sie konnten eben nicht nachhaltig verteidigt werden. Und jetzt kommt es eben drauf an in den nächsten Tagen, insbesondere was im Zuge der Notenbanksitzung in den USA mit den Kryptos passiert. Tendenziell bleibe ich dabei. Ich bin grundsätzlich positiv und glaube nach wie vor an den Bullrun. Ich glaube aber nach wie vor, dass der frühestens Mitte, Ende Oktober vielleicht einsetzt, vielleicht aber auch später, muss man ganz klar sagen. Ich hatte immer ein Zeitfenster so ab Mitte, Ende Oktober bis ja über den Jahreswechsel in den Januar hinein. Und insofern muss man sich hier noch ein bisschen gedulden. Ich merke allerdings zuletzt gerade auch im TAX-Service, dass immer mehr Anleger die Geduld verlieren. Die gehen wahrscheinlich auch zu anderen Services, zu anderen Kollegen, die kurzfristig natürlich schönere Gewinne haben. Problem wird nur sein, das sind auch Leute am Werk, die sind noch sehr jung. Und ich möchte denen auch gar nicht absprechen, dass sie sehr erfolgreich sind und einen sehr guten Job machen. Nur die haben halt die Erfahrung nicht. Und wenn dann eben mal wieder der Bär an der Börse steppt, dann wird es kritisch. Und dann kommen nämlich wieder die Leute, die heute zu den jungen Gewinnern gehen, und kommen zu mir und sagen, ja, jetzt habe ich da 30% verloren, kannst du mir helfen, die wieder aufzuholen, am besten mit einem Trade. Und da kann ich nur sagen, das sollte man sich vorher überlegen, ob man das macht, ob man da wechselt und zu unerfahrenen Leuten geht, die eben noch keine Bärenmärkte mitgemacht haben. Ich kann nicht zaubern, wenn dann hinterher Verluste auf der Uhr stehen. Ja, dann ist das so und dann ist es eben sehr schwer, wieder in die Gewinnzone zu kommen, denn man muss natürlich erstmal die Verluste aufholen, um anschließend dann Gewinne zu haben. Und wie gesagt, das ist dann das Problem. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, ich habe auch viele treue Kunden oder Abonnenten im TAC, die schon seit vielen Jahren dabei sind, die durch dick und dünn mit mir gegangen sind und die auch langfristig ganz klar schöne Gewinne gemacht haben. Ja, und das ist ein schönes Schlusswort für heute. Und deswegen sage ich an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.